Morgen. Jesus sagt, und es scheint bei euch angekommen zu sein, wie ihr gesungen habt, komm, folge mir nach. Aber, und das ist, glaube ich, gut und wichtig, das braucht konkrete Schritte. Das kann man so allgemein sagen, aber ich würde es gerne ein bisschen konkreter machen heute Morgen. Also, Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und zwar, schau auf mich, sagt Jesus, und werde barmherzig. Jesus sagt, mir nachzufolgen heißt, auf mich zu schauen und barmherzig zu werden. Tja, wollen wir mal gucken. Okay, ich versuche das mal biblisch zu begründen. Es gibt einen Text, Matthäus 9, wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mal aufschlagen, weil das brauchen wir noch ein paar Mal mehr heute. Da steht Folgendes. Also Jesus hatte Matthäus berufen als Nachfolger. Vielleicht schaut ihr schon mal rein. So, die Berufung des Zolleinnehmers Matthäus. Als Jesus vorbeiging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus nach. Eine typische Berufungsgeschichte, ne? Jesus sagt was und los. Das Ganze hat aber Folgen. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Das ist auch ganz typisch. Wer von Jesus eingeladen wird, der hat damals auch ganz häufig Jesus eingeladen und hat dann seine Freunde auch eingeladen. So nach dem Motto, wenn mir so viel Gutes geschehen ist, dann gebe ich das ja mal weiter. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Also der Zolleinnehmer hatte offensichtlich für sich und für seinen Geldbeutel gesorgt und das wirft er nun in die Waagschale und lädt ein und sie lassen sich's gut gehen. Als die Pharisäer das sahen, es gibt natürlich auch fromme Leute, die gucken da so ein bisschen aus der Ecke, ne? So, Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Da haben wir euch am Wickel. Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich. Und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist meine Klientel, sagt Jesus. Das sind die Leute, um die ich mich kümmere. Ihr seid ja schon fast mit einem Bein im Himmel. Das steht nochmal in einer anderen Geschichte, weil das wäre mir ein bisschen wenig, wenn man jetzt sagen würde, okay, auf Jesus schauen und barmherzig werden, das muss noch irgendwo anders aufleuchten. Ich habe euch das mal aus dem Lukas 6 nochmal mitgebracht. Das braucht er nicht nochmal, da braucht er also keinen Finger reinzulegen, nicht, dass er nachher so in der Bibel sitzt. Ne? Okay, da sagt Jesus, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Die Liebe muss also bis in die Brieftasche gehen, das schon ein Ding, ne? Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und dann schließt er, und auch da taucht dieses Wort wieder auf, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das heißt, wenn ihr mit mir unterwegs seid und damit Kinder des Höchsten werdet, dann seid ihr genauso wie ich gerufen, barmherzig zu sein. Ja. Barmherzigkeit ist ein altes Wort, deshalb mache ich mal mit euch als zweites eine Wortkunde. Es lohnt immer mal hinzugucken. Ne? Also barmherzig sein bedeutet, dass du aus Mitleid und Mitgefühl hilfst. Das kann es bedeuten. Dass du versuchst, Armut und Leiden zu lindern und dass du dich einer Sache annimmst. Also wenn jemand barmherzig mit dir ist und du hast Probleme mit dem Amt, dann geht er her und ist mit dir unterwegs und macht mit dir die Gespräche beim Amt zusammen, wenn du das selber nicht voneinander geregelt kriegst. Und jetzt kann jeder für sich seine Situation da einsetzen. Wenn du jemanden triffst, der mit dir barmherzig ist, dann ist er genau so. Cool. Es tut gut, solche Menschen zu haben. Das Gegenteil, und das hilft manchmal, ist, unbarmherzig zu sein. Okay, dann müsste man also eine Wortkunde auch für Unbarmherzigkeit machen. Nun gut, machen wir eine für Unbarmherzigkeit. Schauen wir nochmal dahin. Beispiele für das Unbarmherzigsein. Draußen herrscht unbarmherzig die lange und einförmige Polarnacht. Wer in Skandinavien schon mal war im Winter, da ist es monatelang fast immer dunkel oder es wird ganz leicht hell. Und das ist so bedrückend, das ist unbarmherzig. Da kümmert sich keiner um dich, die Polarnacht nimmt auf keinen Rücksicht. Ja, aus dem Kroatienkrieg kommt dieses Geschehen, unbarmherzig führten die Volksgruppen gegeneinander Krieg. Übrigens, ich würde gerne an dieser Stelle einmal beten. Ich denke, ihr habt heute Morgen alle schon Nachrichten gehört. Der Iran hat Israel angegriffen. Da droht eine Eskalation mit 300 Flugkörpern. Ich bete mit uns. Unser Gott und Vater, wir merken, wie unbarmherzig dort unten die Volksgruppen miteinander umgehen, wie sie aufeinander einhacken und sich keine Luft zum Atmen lassen. Und wir merken auch, dass es mehr wird und dass es gefährlicher wird, dass da unten ein Flächenbrand wird. Wir bitten dich um deine Barmherzigkeit. Wir bitten dich, dass du dich drum kümmerst, dass du mit deiner Hilfe und mit deinem Frieden dazwischen gehst. Wir legen dir auch ganz besonders dein Volk Israel hin. Wir legen dir aber genauso die Menschen im Gazastreifen hin, die Hunger und Not erleben. Wir bitten dich um deinen Frieden und um Shalom für die ganze Gegend. Amen. Worte, die in die gleiche Richtung gehen wie Unbarmherzigkeit, sind Härte, Kälte, Herzlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Gewissenlosigkeit. Jetzt hat man so ein bisschen ein Gefühl, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo taucht denn das in der Bibel auf? Denn das Ding ist nicht erst bei Jesus aufgetaucht und alle sagten mit einmal, hoppla, wo kommt es denn her? Sondern das gibt es schon viel, viel länger. Und das ist so, so intensiv im Volk Israel, in seinem Volk verwurzelt. Da muss man einfach mal wirklich mal hingucken. Also erste Sache, 2. Mose 34, 6, 7. Das ist kurz nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Da geht Gott an Mose vorbei und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt 1000 Generationen Huld, nimmt Schuld und Frevel und Sünde weg. Aber er spricht nicht einfach frei, er sucht die Schuld der Väter bei den Söhnen und Enkeln heim, bis zur dritten und vierten Generation. Aber Gott ist, und das ist die zentrale Aussage, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Das ist das, was sich in Israel ganz tief eingegraben hat in die Wahrnehmung. Ja, wir hatten heute schon einmal aus dem Psalm gelesen, nehmen wir noch einen dazu, Psalm 145, 7 bis 9. Wenn die Menschen deines Volkes zurückdenken, werden sie deine unermessliche Güte besingen, so wie wir heute Morgen ja schon getan haben. Das passt eigentlich gut zusammen. Ich habe heute Morgen so gedacht, hoppla, das passt ja unheimlich gut zusammen. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln, das haben wir heute Morgen auch schon getan, und rufen, gnädig und barmherzig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Das ist das, woran die Israeliten zurückdenken werden, sagt der Psalmist, wenn sie über Gott nachdenken. Und das Ganze war auch schon alttestamentlich so, dass es abfärben sollte. Also wenn ich weiß, gnädig und barmherzig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe, dann muss das etwas mit mir machen. Auch wieder im Psalm 112. Halleluja, lobt den Herrn. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und große Freude hat an seinen Geboten. Und jetzt kommt eine Aussage über den, der so Gott begegnet, selbst in dunklen Stunden leuchtet ihm, dem der vertraut, ein Licht. Er ist voll Erbarmen, großmütig und gerecht. Das heißt, wer das erfahren hat, gnädig ist der Herr, barmherzig und geduldig und von großer Güte, für den müsste es eigentlich bedeuten, dass er selbst voll Erbarmen, großmütig und gerecht ist. Das hat nicht immer geklappt. Das klappt auch bei mir nicht immer. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich halte eine Predigt nur für euch. Für mich selber war das schon eine Baustelle, diesen Platz zu betreten. Denn manchmal nutzen wir frommen Leute auch Barmherzigkeit Gottes als Ausrede. Und zwar findet man das beim Propheten Jona. Ach Herr, sagt er, als Gott ihn dann so zur Rede stellt, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich doch auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Also Gott hatte Jona auf den Weg gebracht, er sollte nach Ninive gehen und die Dinge da regeln für ihn und das Gericht ankündigen, was Gott zu geben hat. Und jetzt stellt Gott ihn zur Rede. Und da sagt er, ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Was soll ich dann losgehen und für dich Gericht predigen? Nachher stehe ich wie der Doofe da. Und dann sagt Gott zu ihm, hör mal zu, mein Lieber, weißt du, wie viele Leute das hier sind? Und das ganze Vieh? Und da soll ich nicht gnädig sein und barmherzig? Barmherzigkeit Gottes ist keine Ausrede, sie gilt nicht. Wenn Gott dich auf den Weg bringt, um auch Wahrheit zu sagen, so wie das bei Jona ja der Fall war, dann tu nicht so, als wenn das für dich nichts anginge, weil du ja nachher eventuell doof dastehen könntest. Ja, du stehst zwar vielleicht doof da, weil Gott wieder gnädig geworden ist, aber die, die das angeht, die haben das Leben gefunden. Sonst wäre Ninive zugrunde gegangen, dem Erdboden gleichgemacht worden. Da ist es doch wohl egal, ob ich als Bote eventuell ein bisschen doof dastehe. Das Ganze gibt es auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament, 1. Petrus 3, Vers 8, da steht, endlich aber seid allesamt, jeder, der hier ist, jeder, der dazugehört, gleichgesinnt, alle, in die gleiche Richtung. Und was sollen wir tun? Mitleidig sein, brüderlich, schwesterlich, gemeinschaftlich, barmherzig und demütig. Und hier taucht das wieder auf. Wir sollen barmherzig sein. So, jetzt könnte ich sagen Amen und ich schicke euch nach Hause. Das wäre mir zu wenig. Ihr ahnt, dass ich da noch nicht so mit zufrieden bin. Denn ich würde das gerne konkretisieren. Ich würde es gerne praktischer machen, sagen, so, wie kann sich das nun auswirken? Für dich und für mich in der nächsten Woche. Also, barmherzig zu sein, wie Jesus in Matthäus 9, das könnte bedeuten, und jetzt müsst ihr mal mit mir in die Bibel gucken, denn jetzt kommen wir an den Punkt, wo ihr sie braucht. Im Vers 1 bis 8. Da wird dem vertrauensvollen Glauben der vier Freunde und des Gelähmten Raum gegeben und es wird Vergebung und Heilung zugesprochen. Das ist Barmherzigkeit Jesu. Er geht her und sagt, ihr vertraut mir, dann mache ich eure Sache zu meiner Sache, dann kümmere ich mich darum und spreche euch Vergebung und Heilung zu. Das Gleiche findet ihr, und deshalb ist das so interessant zu sehen, in welchem Zusammenhang das Ganze steht. In Vers 20 bis 22, da kommt diese Frau zu Jesus, die schon so lange Blutungen hat, und das kommt alles nicht zum Stehen, und sie denkt, nur den Saum deines Gewandes, einen Augenblick berühren, und die Kraft, die von dir. Und Jesus dreht sich um und sagt, wer war's? Und die anderen sagen, hör mal, hier ist Gedrängel, hör mal auf, mach mal langsam, ja? Und dann sagt diese Frau, ich bin's gewesen. Auch da wieder, aufgrund des Vertrauens handelt Jesus an ihr und heilt sie. Dann sitzen Vers 27 bis Vers 31, sitzen zwei Blinde am Weg, rufen Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich. Hallo, hier, Hilfe nötig. Und dann, was wollt ihr? Hilfe. Ja. Vertrauen wird ausgedrückt und Barmherzigkeit wird zur Verfügung gestellt. Und Jesus heilt und spricht Vergebung zu. Und Vers 32 bis 34, da kommt dann nochmal was durch. Da kommen dann stumme Menschen zu Wort durch das Vertrauen, das sie zu Jesus hatten. Also, wenn wir in der nächsten Woche barmherzig sein wollen, wenn das die Aufgabe ist, die Jesus uns gibt, ne? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, dann bedeutet das, dass wir aufgrund dessen, dass Menschen Jesus vertrauen, ihnen Heilung und Vergebung zusprechen dürfen. Also bei Vergebung bin ich ganz klar, dass da komme ich hin. Bei Heilung, das läuft bei mir nicht so. Aber wenn du den Menschen anbieten kannst, ich bete für dich auch für deine Gesundheit, dann glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter. Weil damit öffnet sich eine Tür, die vielleicht bisher von Menschen gar nicht gesehen worden ist. Ob du und ich die Gabe der Heilung haben, ist sowieso egal, denn die Gabe der Heilung kommt sowieso vom Heiligen Geist und er handelt und nicht wir. Also ihr merkt, etwas passiert, dass wir Menschen Vergebung und Heilung zusprechen dürfen, so wie Jesus das auch gemacht hat. So wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, so wir dann auch. Na dann mal los. Okay, zweite Sache. B. Das ist auch etwas, was hier sehr interessant ist. Wenn so ein Prozess auf den Weg kommt, wie die Berufung des Matthäus und andere Dinge, dann passiert Folgendes, dass Menschen ganz konkret auf den Weg der Nachfolge gerufen werden und ganz konkret dieser Liebe Gottes begegnen. Vielleicht in dir und in mir nächste Woche. Vielleicht triffst du jemanden, mit dem du schon lange im Gespräch bist und du merkst, er nähert sich so langsam eine Entscheidung. Ja, dann ruf Menschen zur Nachfolge Jesu auf und sag, pass mal auf, wenn du merkst, wie gut es ist, diesen Jesus Christus immer wieder über seine Geschichten nachzudenken. Ich habe dir so viel von ihm schon erzählt. Was ist mit dir? Willst du Jesus nachfolgen? Und das breitet sich dann aus. Hier, die Pharisäer haben ja sachlich gesehen recht. Ihr könnt euer Meister nur mit den Sündern essen. Hier passt doch was nicht. Mit solchen Leuten hat man nichts zu tun. Das ist übrigens sehr unbarmherzig, habt ihr das gemerkt? Okay, aber Jesus hört sich das an und dann sagt er, ja, aber hier geht doch die Tür auf für Menschen. Hier sind doch Menschen, die sonst nichts mit Gott zu tun haben, die nicht in den Gottesdienst im Tempel gehen, die auch nicht zu euren Versammlungen kommen, ihr lieben Leute. Diese Leute bekommen doch eine Nähe zu Gott. Die Tür geht auf. Vielleicht ist es das, was du tun kannst in der nächsten Woche. Dass du, genauso wie ich auch, aufgerufen bist, Menschen die Tür aufzutun. Und ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben und dann damit ihnen konkrete Schritte zu gehen. Okay. Dritter und letzter Gedanke. Blub. Barmherzig zu sein bedeutet, wenn man sich das in Matthäus 9 anguckt, ich mache das immer jetzt aus diesem Text, in dem der Zusammenhang ist, bedeutet, dass etwas passiert, was das Leben erleichtert. Da kommen Menschen in Vers 14 bis 17 und dann sagt Jesus, es ist Zeit zu feiern und die sollen sie jetzt nutzen. Sie kommen zu Jesus und dann fragen sie ihn, die Jünger des Johannes, warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Wir sind so gut und wir sind so streng. Und da sagt Jesus zu ihnen, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird, dann werden sie fasten. Ja. Aber grundsätzlich erstmal, wenn Menschen diesem Jesus begegnen, dann ist es Zeit zu feiern und das Leben zu genießen und zu sagen, ja, hier ist richtig was passiert, oh. Vers 18, 19, da steht dann etwas, und in Vers 23, 26, da steht etwas, wie Familien geschützt und geheilt werden. Das finde ich persönlich eine der Geschichten, die mich sehr anrühren. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch und leg ihr deine Hände auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm nach und auch seinen Jüngern. Und dann, wenn ihr zu Ende lest, dann kommt es dazu, dass Jesus die rausschickt, die schon trauern um dieses Mädchen, und dann sagt: Geht hinaus, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Und da lachten sie ihn aus. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum, in dem das Mädchen lag, ergriff seine Hand, und da stand das Mädchen auf, und das Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Wie gut wäre es, wenn in ganz Deutschland und auch hier im Weserbergland durch die Barmherzigkeit der Gemeinde Familien geschützt und geheilt würden. Dass da, wo so Elend und Leid und Not und Krankheit in Familien einbricht, dass Menschen da sind, die im Namen Jesu helfen und Barmherzigkeit anbieten. Ihre Sache aufnehmen und sagen: Ja, dass es euch so geht, wie es euch geht, das geht mich persönlich mit an, obwohl ich nicht Teil eurer Familie bin, aber ich möchte, dass ihr wisst, ich bete für euch, ihr könnt mich jederzeit anrufen, ihr müsst irgendwo hingebracht werden, ihr habt Probleme, ruft mich an, ich helfe euch. Das ist Barmherzigkeit ganz konkret. Und Vers 35 bis 38, da erleben erschöpfte Menschen und Hilflose die Liebe Gottes. Das ist die Sache. Jesus ging durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reiche Gottes und heilte Kranke und Leidende. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige der Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Ihr merkt, es gibt ganz praktische Dinge, die geschehen können, aufgrund dessen, dass das, was Jesus tut, das haben wir heute Morgen schon ein paar Mal gehabt. Wir haben immer dieses Schau auf ihn, er macht etwas vor und das machen wir nach. Das bedeutet Nachfolge. Was ich bei Jesus sehe, das tue ich dann. Und das ist ganz konkret, worum es hier gehen kann. Ich hoffe, finde das nicht einfach. Nicht, dass ihr meint, ich würde mich jetzt hier über irgendwas erheben. Ich finde das eher eine ganz große Herausforderung, diesem Ruf Jesu, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, dem nachzufolgen. Aber nur, weil ich es schwierig finde, ist kein Grund, es nicht zu tun. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Und ich hoffe, dass ihr so barmherzige Menschen seid. Und wo nachher in Bodenfelde klar ist, boah, zu denen kannst du echt gehen. Die kümmern sich drum. Die machen meine Sache zu ihrer Sache. Und die machen das nicht nur auf dieser menschlichen Basis, weil wir sind ja alle so karitativ, sondern die machen das und hängen es ganz oben auf. Die hängen es oben bei ihrem Gott und Vater auf. Und da wollen sie es haben. Lass uns doch mal in Erinnerung rufen, dass wir selber die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Und das tun wir durch das nächste Lied. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe.